Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
Theresa Koloma-Beck, Professorin für Soziologie der Globalisierung, meistens an der Bundeswehr-Universität in München, gerade aber zu Gast am Hamburger Institut für Sozialforschung und zu Gast heute hier. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, Herr Stucke.
Am Ende einer Woche, die, ich glaube, das kann man in diesem Fall mal verallgemeinern, die für uns alle, also für Sie, für Hörerinnen, für Hörer, für mich auch so eine große Überschrift natürlich hatte. Die Corona-Pandemie, die Ausbreitung des Virus, der Versuch weltweit, das zu verlangsamen, die Ausbreitung zu verlangsamen. Es ist ein Thema, aber es ist natürlich trotzdem eins mit ganz vielen Facetten und Aspekten. Einige können wir in dieser Stunde besprechen. Ich freue mich auf jeden Fall auf Ihre soziologische Perspektive, auf so Fragen wie, wie finden wir einen Weg zwischen Freiheit und Sicherheit, zwischen Freiheit und Einschränkungen zum Beispiel. Aber erstmal vielleicht eine persönliche Frage zwischen Homeoffice und Zwangspause. Es gibt gerade ganz viele denkbare Schattierungen des Alltags, die so jede und jeder für sich sucht. Wo haben Sie denn da Ihren Weg in dieser Corona-Woche für sich gefunden?
Indem ich, glaube ich, mir vor allen Dingen gesagt habe, was geht, das geht, und was nicht geht, das geht nicht. Also wir sind auch ein bisschen größerer Haushalt mit 3 Kindern, die schulpflichtig sind. Und ich bin im Großen und Ganzen eigentlich erstaunt, dass es gut geht. Ich bin auch erstaunt, dass sich das Familienleben gut organisieren lässt, was aber auch damit zu tun hat, dass ich auch bestimmten Druck einfach von mir halte. Also wenn ich das Gefühl habe, an irgendeiner Stelle wird jetzt von mir Unmögliches verlangt, dann sage ich, das scheint mir in der gegenwärtigen Situation unmöglich. Oder wenn ich das Gefühl habe, den Kindern wird in der Schule etwas Unmögliches abverlangt, dann sage ich, ich halte das für gerade nicht realistisch und fühle mich dann auch nicht mehr dafür verantwortlich, was entlastend wirkt.
In Corona-Zeiten könnte man sich einerseits ja durchaus von Tag zu Tag durch Meldungen und Nachrichten oder neue Zahlen hangeln. Jetzt haben wir an diesem Samstag aber auch die Möglichkeit, ein bisschen zu versuchen, einen Bogen über die Woche zu spannen. Die hat begonnen mit einer Aussage von Gesundheitsminister Jens Spahn, der gesagt hat, es wäre ein massiver Grundrechtseingriff, wenn Handy-Standortdaten zur Bekämpfung des Virus genutzt würden. Und deshalb habe man eben Entsprechendes auch aus dem Infektionsschutzgesetz gestrichen. Aber jetzt steht trotzdem am heutigen Samstag auf vielen Zeitungen so ein Wort wie Handyortung. Da ist die Rede von Orten, von Überwachen nach dem, wie es dann heißt, Beispiel Südkorea, weil eben ein Arbeitspapier aus dem Innenministerium kursiert und diese Gedankenspiele macht. Jetzt wollen wir irgendwie alle raus aus dieser Situation gerade mit den Beschränkungen. Wir müssen wirtschaftlich auch raus. Und trotzdem haben manche eben Bauchschmerzen vor diesem sogenannten südkoreanischen Weg, dieses Tracking. Wie sehen wir das? Geben wir da gerade zu viel von unseren Freiheiten leichtfertig preis?
Ja, also ich bin ja jetzt keine Expertin für Pandemiesituationen als Soziologin, aber ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Krieg und politischer Gewalt, bewaffneten Konflikten. Und aus diesen Zusammenhängen ist dieser Konflikt zwischen Freiheit und Sicherheit ein ganz vertrautes Thema. Also dass es sozusagen bestimmte Formen von Sicherheit oder gerade von Sicherheit gibt, die sind nur durch Einschränkungen der Freiheit zu gewinnen. In bestimmten Situationen von Unsicherheit. Und für offene Gesellschaften ist das immer ein Problem. Und für mich ist diese Diskussion um die Handyortung vor allen Dingen ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass das eben, das, womit wir zu tun haben, ist kein technisches oder kein medizinisches Problem, das man technisch lösen kann, sondern gerade wird Gesellschaft verhandelt. Aus virologischer Sicht mag manchmal relativ klar sein, was jetzt sinnvoll und gut ist, aber das bedeutet nicht, dass man dazu politisch und gesellschaftlich sofort Ja sagen sollte, weil das manchmal eben heißt, dass Einschnitte nötig sind, die so fundamental verändern werden, wie sich moderne Gesellschaften, wie sich Deutschland als offene Gesellschaft verstanden hat, und da ist Vorsicht geboten.
Da ist Vorsicht geboten. Jetzt geht Österreich zum Beispiel, ein Beispiel, mit so einer App diesen Weg. Das sollen sozusagen digitale Handshakes von Smartphones sein, also Begegnungen, die erfasst werden. Nutzerinnen und Nutzer können dann informiert werden. Sie waren in Kontakt mit Erkrankten, könnten sich dann selber isolieren. Wir können mal kurz hören, was Geri Feutig gesagt hat vom österreichischen Roten Kreuz zu dieser App.
Die Stopp-Corona-App ist Ihr persönliches Kontakttagebuch während der Corona-Krise. Sie hilft Ihnen anonym, Ihre persönlichen engen Kontakte aufzuzeichnen, um für den Fall, dass Sie erkranken oder den Verdacht haben, am Coronavirus erkrankt zu sein, sehr schnell jene Kontakte, die in den letzten Stunden, bevor Sie erkranken, zu informieren und dass sich die engen Kontakte, die Sie hatten, dass jene Menschen sich jetzt isolieren.
Das klingt ja erstmal vielleicht sozusagen auf der Kampf gegen das Virus-Ebene sinnvoll. Jetzt klingt das ja auch nach etwas Freiwilligem. Ja? Mhm. Man installiert sich eine App und macht freiwillig damit. Glauben Sie, damit wird trotzdem so eine Art von Druck erzeugt, so eine Art von Norm erzeugt? Also so nach dem Motto, warum machst du nicht mit beim Kampf gegen Corona?
Ja, also dieser Druck wird auf jeden Fall erzeugt. Das kann man ja im Augenblick auch schon beobachten. Also ich kenne Berichte, wo Leute mir erzählen aus Nachbarschaften, dass es jetzt eben Nachbarn gibt, die aus auch genuiner Besorgnis jetzt eben aufmerksamer gucken, wie oft geht denn der Herr von nebenan raus oder wie oft hat denn die Dame Besuch und sind das eigentlich nur zwei? Aus München hört man auch schon, dass die Polizei vor allen Dingen sehr viele Hinweise aus der Bevölkerung bekommt, denen sie nachgeht. Sind tatsächlich Einschnitte oder wären Einschnitte, wenn man sie vornimmt, und vor allen Dingen wird es aber auch verändern, wie wir Kontakt haben. Also ich habe selbst während meiner Forschung in Kabul eine Lockdown-Situation erlebt. Also das ist jetzt nicht mein erster Lockdown, sondern während meines Aufenthalts dort gab es einen größeren Anschlag und dann war man in einem strengeren Sicherheitsregime, zu dem beispielsweise auch gehörte, dass man immer den Security Officer informieren musste, wenn man irgendwo hinging und mit wem man sich traf. Und das möchte man. Also in dem Moment merkt man, dass man nicht möchte, dass Dritte jedes Mal wissen, bei wem ich jetzt gerade zum Abendessen zu Besuch bin.
Und das blieb dann auch?
Es gibt bestimmte Ähnlichkeiten zwischen der Situation der Pandemie und der Situation des Krieges, aber eben auch deutliche Unterschiede. Im Krieg hat man Gewaltereignisse, die finden in einem Moment statt und dann gibt es eben oft Anpassungen, dann wird das Regime so ein bisschen angezogen, dann gibt es dann eben beispielsweise Mobilitätsbeschränkungen, die auch institutionell durchgesetzt werden, aber dann ist es auch wieder für einen Moment vorbei. Und vor allen Dingen verlangt der Krieg den Menschen nicht ab, die sozialen Kontakte so stark einzustellen. Also, dass man nicht rausgehen sollte im Lockdown in Kabul, hatte was damit zu tun, dass man nicht in einen weiteren Anschlag geraten soll. Wenn man jetzt nicht rausgehen, also und der Anschlag hätte im Zweifel ja nur einen selbst betroffen. Mhm. Wenn man jetzt nicht rausgehen soll in der Pandemie, hat es ja was damit zu tun, dass man für andere durchaus auch gefährlich sein soll. Und das ist eine viel brisantere Situation, auch politisch gesehen.
Ich versuche es mal sozusagen mit einer Gegenüberlegung, wenn wir das aber offensichtlich gerade ziemlich freiwillig mitmachen. Mhm. Also viele von uns sozusagen freiwillig diese Einschränkung gehen. Ja. Der Soziologe Amin Asseh hat zum Beispiel auch gesagt, also kritisch gesagt, dass viele jetzt sozusagen Verbote mehr hinnehmen, als sie sonst sozusagen darüber ätzen. Ja, jetzt ist das Verbot plötzlich in Ordnung. Ja. Aber wenn wir das alle so tun, könnte das vielleicht auch ein Zeichen dafür sein, dass wir eben erkannt haben, die wichtigste Aufgabe ist jetzt erstmal da rauszukommen?
Ja, ich wäre relativ optimistisch, was genau diese Vernunft betrifft, und ich bin skeptisch, wie viel sozusagen beispielsweise digitale und überwachende Unterstützung dieser Vernunft tatsächlich bedarf. Also man kennt andere Pandemieszenarien oder Epidemieszenarien, allen voran beispielsweise die HIV-Epidemie, die ja dann auch eine Pandemie wurde der 80er Jahre, wo man gesehen hat, dass durch Verhaltensänderungen, die in relativ kurzer Zeit einsetzten, signifikante Unterschiede entstanden sind und man wirklich das Ausbreitungsgeschehen einer Krankheit doch eindämmen konnte, ohne dass jemand Handys überwacht hat, sondern tatsächlich, weil Menschen vernunftfähig und einsichtig gewesen sind. Und da wäre ich einfach optimistischer, dass darüber viel zu machen ist, und skeptischer, dass man dann unbedingt auch noch Handydaten tracken muss, um zu gucken, dass auch jeder in Reihe und Glied bleibt.
Wir sprechen über den Kampf gegen das Coronavirus und da steckt es ja schon drin, kämpfen. Wir hören gerade viel solche Sprache, solche Kriegsrhetorik. Einer, der das ziemlich intensiv tut in den letzten Tagen, ist Emmanuel Macron, also Frankreichs Präsident. der sagt solche Sätze wie, wir werden das durchstehen, weil wir nicht aufgeben werden, weil wir stark sind, wir sind im Krieg. Und er setzt ja auch das Militär zum Beispiel ein, um Menschen zu transportieren. Ist ein Beispiel. Es gibt natürlich genug andere. Auch in Deutschland melden sich zum Beispiel Reservisten freiwillig zurück in diesen Tagen. Oder, um noch ein letztes zu nennen, Donald Trump, der so einen Kriegsmechanismus jetzt ganz aktuell in Kraft setzt, um General Motors zu zwingen, Beatmungsgeräte herzustellen. Sind wir denn im Krieg? Sie haben gerade schon gesagt, wir haben vielleicht so Verhaltensweisen, aber sind wir im Krieg?
Ich würde sagen, nein. Und zwar auch deshalb, weil ich diese Rhetorik schwierig finde. Gerade wenn man sich intensiv mit dem Krieg beschäftigt, sieht man ganz viele Unterschiede natürlich zwischen einer Pandemie und einem Krieg. Aber was, und wenn Macron sagt, wir kämpfen jetzt gegen den unsichtbaren Feind, würde ich sagen, das ist sozusagen säbelrasselnde politische Rhetorik, die man auch aus politischen Gründen kritisieren kann. Und das würde ich auch tun. Als Soziologin, die sich viel mit Alltag im Krieg beschäftigt hat, würde ich aber trotzdem gleichzeitig bestimmte Strukturähnlichkeiten herausstellen, wenn man auf die Veränderung des Alltags guckt, die eintreten durch die Pandemie. Und da sieht man tatsächlich Ähnlichkeiten, und das hat was damit zu tun, dass Anpassung des Alltags im Krieg darüber funktioniert, dass ich versuche, eine Gefahr zu antizipieren und ihr aus dem Weg zu gehen. Also Menschen, die in Kriegsgebieten leben, die lernen zu verstehen, was sind hier so Situationskonstellationen, da könnte was passieren, und dann macht man einen Bogen drum. Man versucht zu verstehen, gibt es Zeiten, in denen besonders wahrscheinlich ist, dass was passiert, gibt es Orte, die besonders gefährdet sind, und dann baut man das so in seinen Alltag ein. Sozusagen die Vermeidung der Gefahr. Und die Analogie, oder nicht die Analogie, die strukturelle Ähnlichkeit besteht darin, dass in einer Pandemiesituation eigentlich sowas Ähnliches passiert. Also auch wir versuchen jetzt alle, eine Gefahr zu vermeiden. Diese Gefahr ist natürlich ganz anders, weil die ist nicht sichtbar, und aber dass wir praktisch herumtanzen um die Gefahr und unser Alltagshandeln an der Gefahr ausrichten, das ist die große Ähnlichkeit, die es zwischen beiden Szenarien gibt. Ein großer Unterschied ist aber eben auch noch, dass die, also Krisen sind ja immer Stresssituationen individuell und kollektiv. Und die eine wichtige Form der Krisenbewältigung ist, dass man mit anderen zusammen ist, dass man irgendwas zusammen macht. Also Kabul hatte eine Zeit lang eine florierende illegale Partyszene, beispielsweise Beirut auch. Oder Gottesdienste werden wichtig, je nachdem, was einem so liegt. Oder manchmal auch einfach nur berufliche Tätigkeit mit anderen.
Aber das ist ja spannend, das wird uns ja gerade genommen.
Ganz genau. Und die Pandemie, und in dieser Hinsicht greift die Pandemie die Gesellschaft noch viel stärker an, weil sie nämlich diese Krisenbewältigungsmechanismen eigentlich erstmal aussetzt und den Menschen es irgendwie auferlegt, entweder zu vereinsamen oder sich ganz schnell was anderes einfallen zu lassen, was zumindest ein bisschen ersetzt, was uns verloren gegangen ist.
Glaskugeln immer schwierig, aber sind das? Ich meine, Sie haben ja auch eben in anderen Ländern zu solchen Situationen, zu kriegerischen Situationen dann geforscht. Sind solche Veränderungen bleibend nachhaltig?
Also das ist das, was man sehen kann an der Forschung zum Krieg, die sie dauern erst, also sie sind nachhaltig in dem Sinne, dass sie nicht einfach von alleine weggehen, wenn die Krise vorbei ist. In vielen Nachkriegsgesellschaften ist das Problem, dass auch wenn jetzt beispielsweise in Angola der Krieg vorbei gewesen ist, war es ja immer noch ein Land, wo ein Großteil der Bevölkerung arm war und irgendwie das Leben im Stress weiterging, aus anderen Gründen. Deswegen wird es noch schwieriger, bestimmte Transformationen des Alltags rückgängig zu machen. Aber auch hier wird nach der, sagen, wenn der letzte Patient geheilt ist, werden diese Verhaltensänderungen, an die wir uns alle gewöhnt haben, nicht einfach verschwinden. Und wenn man jetzt beispielsweise an so etwas eben wie die Nachbarn, die hinter der Tür stehen und gucken, was ihre Nachbarn so treiben, denkt, dann merkt man, dass hier doch mehr auf dem Spiel steht, als jetzt eben mal ein paar Gesetze, die uns dabei helfen sollen, eine Epidemie zu beenden.
Aber diese Skepsis, die Sie beschrieben haben, dieses eben mal gucken, wie oft die Nachbarin oder der Nachbar denn rausgeht und mit wem die sich vielleicht sogar auch noch treffen, verbotenerweise. Ja. Also das auf der einen Seite. Das passt aber doch eigentlich gar nicht zu diesem anderen, was wir erleben, nämlich Sie sagen, der Wunsch ist da, zusammen was zu machen. Und wir erleben ja auch solche Dinge wie Nachbarschaftshilfe, Solidarität, Nachbarinnen und Nachbarn, die sich vorher nicht kannten, jetzt plötzlich kennenlernen, überraschenderweise. Das passt ja eigentlich nicht zusammen.
Naja, es passt schon insofern zusammen. Jemand schrieb mir kürzlich in einer E-Mail, der auch in einer Situation ist, wo Hilfe nötig ist, dass man hat das Gefühl, jetzt merkt man, aus welchem Holz die Leute geschnitzt sind. Und ich glaube, jeder hat auch in den letzten Tagen die Erfahrung gemacht, dass man mit den eigenen eigene Stärken sieht, die man vielleicht selber gar nicht vermutet hat, aber eben auch auf Schwächen, die man vielleicht schon kannte, vielleicht aber auch nicht, zurückgeworfen ist. Mhm. Und insofern findet eben beides statt. Und das ist auch typisch für Krisensituationen, was der Volksmund sagt, das bringt das Beste und das Schlechteste im Menschen zum Vorschein. Und genau so ist es in diesem Fall auch, wie der Volksmund sagt.
Jetzt sind wir zwischendurch bei dem soziologischen Blick auf uns alle sozusagen gelandet im Alltag, haben angefangen bei der Kritik oder der Herkunft irgendwie dieser Geschichte im politischen, rhetorischen. Ja. Lassen Sie uns da nochmal darauf zurückkommen. Ist diese politische Kriegsrhetorik auch so eine Art, ein Zeichen von Hilflosigkeit, Stärke zeigen und sagen, wir wissen, was zu tun ist, obwohl wir es vielleicht eben gar nicht immer wissen?
Ja, also so kann man es auf jeden Fall lesen. Also es gibt, das gehört auch zu dieser Forschung über den Alltag. Es ist eigentlich schwierig, in einer Krise zu genuinen neuen Erkenntnissen ganz spontan zu gelangen, die Antwort auf alle Fragen, die sich plötzlich neu stellen, bilden. Mhm. Deswegen improvisieren alle auf der Basis dessen, was da ist. Und Kriegsrhetorik ist eine Rhetorik, die sozusagen kulturell tief verwurzelt ist, immer zur Verfügung steht und sozusagen eine Rhetorik, die man gut in Anschlag bringen kann. Das Problem daran ist aber, dass sie das tatsächliche, sozusagen die tatsächliche Herausforderung, also wie sowas wie Sozialität, Gemeinschaftlichkeit, die wichtig ist in Krisenzeiten, nicht nur psychologisch, sondern eben auch aus gesellschaftlicher Perspektive, wie man die eigentlich, ja, wie soll man sagen, nähren oder stärken kann. Also ich war beeindruckt von der Rede der Kanzlerin, weil die hat nämlich genau beides gemacht. Die hat gesagt, wir brauchen jetzt den Abstand, und dann hat sie mit demselben Nachdruck und auch derselben Emphase angefangen, darüber nachzudenken, wie wir im Abstand trotzdem miteinander bleiben sein können. Und ohne dabei nationalistisch oder säbelrasselnd oder exklusiv zu werden. Und wenn die Kriegsrhetorik so laut wird und praktisch der Rest sich einfach darin erschöpft zu sagen, das schaffen wir müssen zusammenhalten, Punkt, dann sind auch Gespaltungsspielräume verschenkt. Also eigentlich muss man jetzt viel, viel mehr darüber nachdenken, wie bleiben wir gemeinsam handlungsfähig.
Theresa Coloma-Beck beschäftigt sich unter anderem auch mit Wissenstransfers zwischen globalem Süden und Norden, hat uns auf ein Thema oder auf eine Idee gebracht, über die wir hier sprechen können in Zeiten von Corona, nämlich die Frage, wie da Wissenschaftstransfer stattfindet oder eben auch gerade nicht stattfindet. Denn in diesem globalen Problem schauen wir, wenn wir jetzt mal sagen, wir in Europa, schauen wir relativ wenig auf Erfahrungen anderer. Und es gibt ja durchaus, wir gucken dann immer zurück bis zur spanischen Grippe, irgendwie sehr lange her, aber es gibt ja auch jüngere Erfahrungen mit Epidemien. Zeitlich viel näher sind zum Beispiel Erfahrungen wie Ebola, auch ein Virus. Frau Coloma-Beck, haben andere Länder, afrikanische, asiatische, einfach, kann man das sagen, mehr jüngere Erfahrungen mit Epidemien?
Also es gibt auf jeden Fall andere Erfahrungen mit Epidemien in dem Sinne, dass man dort nicht erst jetzt 2020 vor sehr krisenhaften Zuständen stand. Und dann muss man die Antwort, glaube ich, teilen. Also wenn man jetzt nach Asien schaut, da hat man jetzt mit China ein Land, das 2003 schon einmal von einer anderen Corona-Epidemie betroffen war und seitdem extrem daran gearbeitet hat, also weil das für das Land wirklich eine traumatische Erfahrung war, Forschungskapazitäten aufzubauen und Strukturen aufzubauen, die auf sozusagen die Wiederkehr einer genau solchen Krisensituation vorbereiten. In China ist das in einer Art und Weise geschehen, wie das, soweit ich das zumindest überblicken kann, in keinem europäischen Land zur selben Zeit passiert ist, obwohl man ja auch von der SARS-Epidemie in China wusste, aber sie war halt nie in Europa angekommen, es fühlte sich nicht dringlich
an. Aber diesen Gedanken hatte man ja damals auch, es könnte ja vielleicht ankommen und es könnte sich vielleicht verbreiten, dann wäre doch das eigentlich ein Punkt gewesen für wissenschaftlichen Transfer zu sagen, Was ihr gelernt habt, das nehmen wir jetzt hierher für den Fall, dass es nächstes Mal bei uns landet.
Ja, ich glaube, da muss man auch jetzt nochmal fragen, über welche Bereiche der Wissenschaft redet man? Nach allem, was ich höre, sind sozusagen im medizinischen Feld Kooperationen, finden da durchaus statt. Aber was man an den Erfahrungen dieser Epidemien in Asien, aber auch eben bei sowas wie beispielsweise Ebola sehen kann, ist, dass Epidemiebekämpfung nicht nur medizinisch passiert, sondern genauso wie wir das jetzt auch hier erleben, die Gesellschaft muss irgendwie umorganisiert werden. Also da gibt es Dimensionen, die sind politisch, die sind soziologisch. Dieser Transfer, den ich auch etwas besser überblicke, den sehe ich nicht.
Ja, woran liegt das?
Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass auch die Zirkulation des Wissens in der Welt an Infrastrukturen und an Praktiken gebunden ist, die über die Zeit entstanden sind. Lange Zeit in der Weltgeschichte war es so, dass es Zentren der Wissensproduktion gab, die waren im Europa oder im nordatlantischen Raum. Und von dort aus wurde Wissen exportiert. Dass das auch in den Süden und in den Osten, um das jetzt so ein bisschen platt zu sagen, dass das auch in die andere Richtung geschehen könnte, also etwas aktiver thematisiert und institutionell auch angegangen, wird das erst seit einigen Jahren. Und da ist man praktisch aus dieser kolonialen Verfassung globaler Wissenssysteme einfach noch nicht raus.
Und will nichts lernen.
Ich würde das jetzt gar nicht so individualisieren. Mhm. Also Wissenschaftlern, gerade die sich mit diesen Kontexten beschäftigen, ist das durchaus klar. Aber beispielsweise in der Politik ist das alles schon weit weniger naheliegend, als jetzt der Bürgermeister von Heinsberg sich an China gewendet hat mit der Bitte, ob sie in dieser absoluten Krise, die in diesem kleinen Ort ausgebrochen ist, in dieser kleinen Gemeinde helfen kann, war das ja sozusagen ein politischer Skandal.
Sie haben jetzt gerade hier schon gesagt, dass es ein interessantes Feld ist zu schauen, was für wissenschaftlicher Transfer findet auf dieser Welt statt, welcher findet nicht statt. Mhm. Jetzt wollten wir auch fragen, wie sieht es aus mit Hilfe, die man leisten darf oder vielleicht irgendwie nicht leisten darf, weil dann die Rede von Propaganda ist. Sie haben dieses Beispiel Heinsberg genannt. Mhm. Da war es der Landrat Stefan Pusch, der gesagt hat, warum nicht auch mit China zusammenarbeiten, sich von China helfen, und dann kommt eben dieser Ruf, das sei nur Propaganda. Dasselbe wird ja auch gefragt, wenn Russland zum Beispiel Dinge nach Italien liefert. Da habe ich so einen Kommentar die Tage gelesen, das sei jetzt auch der Kampf der Bilder, Propaganda, da würden die einen den Kampf der Bilder gegen Europa gewinnen. Was ist das? Ist das irgendwo ein tief in uns verankerter Rassismus vielleicht? Die Schwierigkeit, hier global Hilfe zu denken?
Ich würde jetzt gar nicht von sagen, tief verankertem Rassismus sprechen, sondern es nochmal auf einen Hinweis darauf lesen, dass es eben nicht nur eine medizinische Krise ist, sondern eben auch eine politische Krise. Und natürlich ist es nicht trivial, sich als Gemeinde in Deutschland von China helfen zu lassen. Es wäre jetzt auch naiv zu denken, dass diese Hilfe aus reiner Menschenfreundlichkeit und ohne politische Absicht geschieht.
Selbstlos.
Sondern selbstverständlich ist das ein politisches Geschehen von beiden Seiten. Die Frage wäre aber vielleicht sozusagen etwas weniger brisant, wenn sie nicht so fundamental bestimmte Strukturen der Weltordnung eben in Frage stellen würde. Mhm. Das ist also die Idee, dass man vielleicht in mancherlei Hinsicht und nicht nur, sagen, was Arbeitskräfte in bestimmten Fabriken betrifft, auf China angewiesen sein könnte, dass in China Dinge besser laufen oder besser funktionieren. Nicht alles, aber manche Aspekte. Das ist sozusagen ein Gedanke, der relativ schwer zu verdauen hier ist. Und was man aber an der Stelle auch sagen muss, ist, dass in China manche Dinge eben auch möglich sind, weil die Gesellschaft anders funktioniert. Also da sind jetzt Maßnahmen, über die wir hier klagen, ganz anders durchzusetzen.
Tracking, weil Überwachung.
Genau, ganz genau. Weil die Gesellschaft eben in einer Art und Weise funktioniert, die das möglich macht. Aber das ist ja auch eine Art und Weise, die wir nicht uns wünschen würden. Und diesen Balanceakt, der muss jetzt politisch gegangen werden.
Jetzt ist auch innerhalb der EU die Frage, wie gehen wir solidarisch damit um, wie helfen wir uns wirtschaftlich, wie bleiben wir damit aber eben vielleicht auch ja, unabhängig von so Zuweisungen, die es gibt, ja, das eine Land hat schlecht gewirtschaftet, dem können wir doch jetzt nicht helfen, während die anderen sagen, doch, wir müssen jetzt erstmal allen helfen, jetzt geht es um Solidarität. Ein Stichwort ist da, es solle jetzt eben Eurobonds geben, also so solidarisch geschulterte finanzielle Hilfen quasi. Wir hören mal kurz, was Michael Hüter dazu gesagt hat, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft bei den Kolleginnen und Kollegen im Deutschlandfunk heute früh.
Denn andererseits würde sich ja die Länder, denen es dann auch wirklich sehr, sehr schlecht geht, und dafür können sie jetzt im Augenblick nichts, ja, sie sind einfach befallen von diesem Virus in einer ersten Phase ganz intensiv, fragen, wer denn helfen würde. Und wenn es am Ende nur die Chinesen sind oder vielleicht die Russen, dann wird der Zerfall der Europäischen Union nach meiner Einschätzung unaufhaltbar sein. Die Eurobonds sind hier ein gemeinsam starkes Handeln und deswegen ist es Sicherung europäischer Integration.
Das heißt, mit dem im Kopf, was Sie gerade gesagt haben, ist das irgendwie dieses, steckt da dieses Abschotten drin, erstmal auf sich selber vertrauen, bevor man eben zulässt, dass irgendwas anderes kommt und einem hilft?
Ja, also an dieser Stelle würde ich sagen, würde ich schon Herrn Hüter auch recht geben, dass tatsächlich das europäische Projekt auf dem Prüfstand steht. Und also diese Abgrenzung in diesem Falle, also weniger den nach außen ruft, sondern vor allen Dingen nach innen stärken will. Und da würde ich die Einschätzung von Herrn Hüter tatsächlich auch teilen, dass wenn die EU jetzt es nicht schafft zu zeigen, dass man zusammensteht, nicht nur in der Rhetorik, sondern tatsächlich auch praktisch, dass es dann, ja, ich will nicht sagen, keine Zukunft für die EU gibt, aber dieses Projekt sich sehr, sehr deutlich verändern wird.
Als letzten Aspekt dieser Stunde wollen wir ja über, das passt sprachlich und inhaltlich natürlich, irgendwie über Exit-Strategien sprechen, also den Blick nach vorne mal werfen, den Ausweg aus der Situation. Ein Wort der Stunde, würde ich sagen, ist Dynamik. Es gibt dynamische Lagen, dynamische Entwicklungen in dieser Corona-Pandemie. Alles ist dynamisch, aber ganz im Ernst, wir wissen eben nicht so viel, wie es weitergeht. Es ist so schon schwer zu sagen, was morgen kommt. Und hier ist es eben auch so. Ist trotzdem das Verhalten der Politik da ein bisschen verwunderlich wechselhaft. Also wenn das innerhalb einer Woche zum Beispiel bei so einem Thema Massentest schwankt von, nee, das ist überflüssig und das ist nicht zielführend, bis hin am Ende zu, doch, das ist vielleicht der Weg, der uns wieder aus der Ausgangssperre rausbringt.
Ja, also das kann man genauso beobachten. Ich würde das aber nicht wirklich als Vorwurf formulieren. Also was man jetzt hier sehen kann, ist, wie funktioniert Politik im Reallabor? Also es gibt so in der Techniksoziologie so Forschungen, die sich damit beschäftigen, wie das eigentlich ist, wenn man plötzlich mit Situationen konfrontiert ist, wo man neues Wissen braucht, um ein Problem zu bearbeiten. Um dieses Wissen zu gewinnen, muss man aber irgendwas machen in der Realität, nicht im Labor, sondern die Gesellschaft wird das Labor. Und in dieser Situation geht Politik genauso experimentierend, also etwas tun, dann die Erfahrung auswertend vor, wie wir alle im Handeln. Und dann sieht man diese 180-Grad-Drehungen, die tatsächlich auch, wenn man den politischen Betrieb sonst gewöhnt ist, irritierend
wirken. Genau. Dann haben wir in diesem Labor in den letzten ein, zwei Wochen beobachten können, dass das eine extreme Situation ist, jetzt mal auf hierzulande geblickt, die uns einfach viel Einschränkungen bringt und viel fordert und wo wir in diesem Labor halt irgendwie, in dem wir alle umherlaufen oder eben immer weniger umherlaufen, festgestellt haben, okay, das ist kein Zustand, den wir lange halten können und deshalb denkt man jetzt über Exit-Strategien nach. Das wäre dann sozusagen
Ich würde, also meine Prognose wäre aber, dass damit die Laborsituation natürlich nicht vorbei ist, denn die Virologen, die Naturwissenschaftler sagen uns, der Verlauf dieser Pandemie, der wird uns jetzt noch Monate, vielleicht auch Jahre beschäftigen. Aus politischer Sicht ist völlig klar, wir können nicht Monate oder Jahre unter diesen Bedingungen leben. Also muss man irgendwie Alltäglichkeit wieder in Gang bringen, die aber einrechnet, dass wir uns immer noch eben in so einer Ansteckungssituation befinden. Und da wäre jetzt gerade als Alltagssoziologin, die sich mit Ausnahmesituationen beschäftigt hat, tatsächlich doch so, gibt es bei mir so eine gewisse Besorgnis, weil es eben heißt, dass wir uns alle daran gewöhnen, mit dieser Bedrohung zu leben, dass wir irgendwie uns daran gewöhnen, andere Menschen als potenzielle Gefahrenträger wahrzunehmen, unser Leben darauf einstellen, und das riskiert sehr grundsätzlich Dinge zu verändern, wie wir uns im öffentlichen Raum gegenüber Unbekannten, auch gegenüber Bekannten verhalten.
Gibt es da denn Schätzungen, Erfahrungen, wie lange sowas funktionieren kann, also wie lange so ein Alltag so sein kann, damit man danach wieder gut rauskommt?
Also was man sehen kann in der Forschung ist, dass sich der Alltag einrichtet. Also das Leben geht weiter irgendwie. So, also kann man, in den Extremfällen kann man das sogar in der Konzentrationslagerforschung, sieht man Momente von Alltäglichkeit, die hergestellt werden. Das ist gut für die Menschen, weil sonst würden wir alle wahnsinnig werden. Aber es ist eben gesellschaftlich problematisch. Diese Veränderungen treten relativ schnell ein und können dann relativ lange anhalten. Und deswegen ist es so wichtig, mit diesem Problem politisch umzugehen. Also sich zu fragen, nicht nur, was sollen die Leute nicht machen, sondern was können sie denn stattdessen machen, in einem positiven Sinne? Und wie kann man das unterstützen? Infrastrukturell, also nicht nur mit politischer Kommunikation, sondern tatsächlich auch mit Maßnahmen, Entscheidungen, die einen Unterschied in der Realität machen.
Wie man damit politisch umgeht, dann ist ja der nächste politische Schritt eben der durch dieses Papier, was vom Innenministerium kursiert, der da jetzt quasi die aktuelle Laborsituation sozusagen ist. Wir haben festgestellt, das eine können wir vielleicht nicht so lange durchhalten. Jetzt gucken wir, was ist das nächste, was wir ins Labor speisen. Das ist jetzt das sogenannte südkoreanische Beispiel. Jetzt haben wir vorhin schon viel über Tracking und Überwachung gesprochen. Wenn wir mal sagen, wir machen Südkorea minus Überwachung und Tracking, dann hätten wir ja trotzdem noch ein Beispiel, was zeigt, es hat viel gebracht, offensichtlich breit zu testen, um damit viel zielgerichteter isolieren zu können und zu gucken, okay, wer muss jetzt sein Verhalten ändern und wer nicht, damit es nicht alle müssen. Wäre sozusagen, das ein Weg, den man nicht dann aber auch schon etwas vorher hätte wissen können? Also sprich, Sie wollten keinen Vorwurf machen, aber war das Laborpolitik da etwas langsam sozusagen, irgendwie mit dem Blick auf Südkorea?
Also ich würde das jetzt nicht, die Antwort, die ich gebe, ist politisch, und aus politischer Sicht würde ich sagen, war es nicht so langsam, denn Listen anlegen, auf denen Leute stehen, die gefährlich, Gefährder sind, diese Listen dann vielleicht auch mit anderen Menschen zu teilen oder diese Namen zu teilen, das sind Praktiken, die kennt man aus autoritären und politischen Verhältnissen, und man tut sehr gut daran, so etwas sehr, sehr vorsichtig einzusetzen. Und es ist auch gut, dass es immer wieder starken Widerstand gibt und sodass die Leute, die diese Maßnahmen wollen, herausgefordert sind und sich überlegen müssen, was davon ist vielleicht jetzt ich bin keine Virologin und sitze auch nicht im Bundestag, aber was davon ist jetzt aus unserer Sicht wirklich essentiell nötig und was können wir dann vielleicht auch einfach weglassen? Also dieser Dialog und auch Streit, den finde ich sehr, sehr wichtig.
Ich sage vielen Dank, dass Sie hier waren, Theresa Koloma-Beck, Professorin für Soziologie der Globalisierung. Eine Frage noch zum Schluss. Haben Sie so einen Punkt, den Sie für sich ausgemacht haben, als quasi persönliche Hoffnung, als Fluchtpunkte in diesen Zeiten gerade, wo Sie sagen, da läuft's hin, davon bin ich überzeugt?
Ja, also ich neige eigentlich immer zu Hoffnung. Und in dieser speziellen Situation würde ich sagen, auch deshalb, weil einerseits man ja sehen kann, in der Krise geht das Leben irgendwie weiter, aber gleichzeitig ist man auch doch anders als sonst mit der Frage konfrontiert, was ist eigentlich, was für ein Leben will ich, was für ein Leben wünsche ich mir, was für eine Gesellschaft wünsche ich mir, was für ein Leben wünsche ich mir für meine Kinder, für meine alten Eltern, und sozusagen insofern ist diese Krise durchaus auch eine Chance, zu diesen Fragen nochmal Neustellung zu nehmen.
Die Krise als Chance. Vielen Dank, Theresa Koloma-Beck.